No.
Go. No.
Go.
Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria.
Hallo und herzlich willkommen, hier ist NoGo mit Ausgabe 144. Grüß dich, Stefan.
Markus, hörst du mich?
Ja.
Ich höre dich so schlecht, weil 5 Punkte so weit weg sind.
Achso, ja, siehst du, das passt ja genau zu unserem Sendungstitel. Wer hätte damit gerechnet?
Ja, ich natürlich.
Du nicht? Ja.
Als ausgewiesener Fußballexperte und Fachmann war mir das natürlich schon zu Saisonbeginn klar. Und wer die alten Sendungen nachhört, der wird nie einen verzweifelten Stefan hören.
Nein, definitiv nicht. Und auch keinen verzweifelten letzte Woche von meiner einer. Fußballexperte, schauen wir dann nachher, wenn es ums Tippspiel geht.
Ja, okay, aber ja, das müssen wir jetzt nicht so besprechen, das besprechen wir dann später. Aber du bist auf jeden Fall besser drauf als letzte Woche, das hört man schon an deinem Tonfall. Und es reicht ein Unentschieden gegen geschwächte Salzburger anscheinend.
Wie gesagt, das war ja nicht nur auf das Sportliche bezogen, dass ich mich letzte Woche nicht so gut gefühlt habe. Leben ist halt eine Achterbahnfahrt, mal geht's rauf, mal geht's runter und nicht nur in sportlicher Hinsicht.
Genau, und morgen, also einen Tag nach der Aufnahme, musst du mich nicht privat treffen, deswegen bist du gleich besser drauf. Letzte Woche hast du mich ja am Tag danach privat treffen müssen.
Genau, wir waren natürlich, oder sowohl die Alex als auch ich, waren natürlich glücklich und froh, dass wir deine Frau treffen durften. Du warst halt mit dabei und das hat es halt wieder runtergezogen, ja.
Ich habe gezahlt.
Ja, für irgendwas musste ja auch gut sein, wenn ich so gemein sein darf, gell?
Genau. Okay, dann gehen wir in Medias Res, das interessiert keinen da draußen, was wir privat miteinander tun. Fangen wir an. Salzburg, Samstag, Rapid, 2-2.
Ja.
Was ist da passiert?
Ist korrekt. Das Ergebnis eingetreten, was ich getippt hatte. genauso wie das Ergebnis, das es vorher bei einem gewissen Südwest-Derby auch gab, hatte ich auch so im Gefühl, was leider nicht sehr positiv war, aber ich schweife ab. Ja, nee, also ich würde sagen, es war wieder eine andere Rapid, die man da gesehen hat. Robert Klaus hat dann auch so ein bisschen erklärt, warum das so der Fall war. Ja, man konnte sich natürlich wesentlich besser auf diese Partie vorbereiten, als sonst, wo man den ganzen Stress hat. Plus man hat mit eben Wurmbrand und vor allem natürlich auch Jansson gewisse Alternativen, die natürlich vor allem auch Speed bringen, zurückbekommen, konnte besser regenerieren. Also ich glaube, und natürlich war es natürlich auch ein Gegner, der eine ganz andere Spielanlage rüberbringt, die Rapid definitiv mehr entgegenkommt. Ich glaube, das sollte hinlänglich mittlerweile bekannt sein, wenn man auf Gegner trifft, der es eher defensiv anlegt und einfach die Räume sehr eng hinten macht, dann hat Rapid Probleme, weil uns in diesem engmaschigen Netz nicht so viel einfällt. Und wenn man halt wie Salzburg, ich sag's jetzt mal, sein Heil in der Offensive einfach sucht. Und ich glaube, das ist ja über Jahre schon hinweg der Fall. Wenn Salzburg irgendwo anfällig ist, dann ist es in der Defensive. Und vorne haben sie einfach eine irrsinnige Qualität. Okay, die ist jetzt heuer und letzte Saison nicht mehr so hoch, wie es in der Vergangenheit schon war. Von daher sind sie einfach verwundbar. Und das hat man halt einfach auch gestern wieder gesehen. Sie sind jetzt zwar wieder, glaube ich, summa summarum mehr entkommen. Und ich glaube, so wie wir es auch hier und da schon mal thematisiert haben, du findest es absolut nicht fair. Ja, ich finde es jetzt nicht optimal mit der Punkteteilung, aber wir können alle nichts dran ändern. Es ist, wie es ist. Wir müssen damit leben, dass es entsprechend ist. Und wenn es jetzt tatsächlich so kommt, wie es denn anscheinend hat, dass Salzburg im Winter ordentlich aufrüstet, werden die Karten definitiv im Frühjahr neu gemischt. So ein Abstand, und das haben sie ja auch jetzt gezeigt, dass sie da nicht mehr irgendwo mal herankommen können, werden sie definitiv nicht haben. Und natürlich müssen die Neuzugänge, diese dann Leute zu holen, dann irgendwie auch einschlagen. Aber wenn das der Fall ist, dann wird man wahrscheinlich leider eine ganz andere Bullenmannschaft dann sehen dürfen müssen können. Aber jetzt eben Match am Samstag war.
Entschuldigung, ich bin auch noch da. Mhm. Hallo. Ich will nur sagen, ja, aber die müssen sich auch mal einspielen.
Ja, fix.
Also die werden dann auch nicht ab Runde 17 voll da sein, sondern das wird dann hoffentlich ein paar Runden dauern. Und
Da gilt du, aber halt ich glaube, wir sind jetzt alle einig, sie werden die Top 6 nicht verpassen.
Nein, das ist auf keinen Fall.
Ja, also, und, ja. Und wenn, dann muss man schauen, wie groß ist der Abstand tatsächlich. Dieser wird dann halbiert. Und wenn sie dann halt sich in diesen Spielen, die es vor der Punkteteilung gibt, einspielen und dann da sind, ist es eben der Fall, den ich schon oftmals befürchtet habe. Aber we will see, das ist jetzt vorausgegriffen.
Genau.
Ja, also zum Match am Samstag eben, wie ich es gesagt habe, man hat dort einen anderen Rapid gesehen, aus den Gründen, die ich jetzt eben auch schon aufgezählt habe. Und ich glaube, es war ein Beginn, wo Salzburg sich ganz gut präsentiert hat, aber Rapid jetzt auch nicht so schlecht war. Und mit Fortdauer hat es sich dann, glaube ich, immer mehr ausgeglichen. Es war immer, Rapid hat gute Phase gehabt, hat wieder Salzburg eine gute Phase gehabt, hat immer so ein bisschen hin und her gewogen, wie wir es in manchen Derby in den vergangenen Spielzeiten auch schon gesehen haben, dass einfach irgendwie jeder mal seine, sage ich mal, 10, 15 Minuten hatte, in dem er gewisse Dominanz hatte und das eine Team ein bisschen hinten mehr beschäftigen konnte. Und dann hat sich's wieder gedreht und ja, es gab halt die zwei Tore, die aus Rapid-Sicht gefallen sind, waren halt irgendwo teils Einladung, so war auch die Elfmetersituation dann eine Einladung, unglücklich bis Einladung eben. Natürlich fällt schon von einem Arm dann auf den anderen und die Hand dann über dem Kopf, dass es dann irgendwie zum Elfer führt. Ja, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht ewig groß rumdiskutieren. War es aber eine Absicht, fix nicht. Und wie viel wäre dann passiert? Ja, alles mühsam, die Regel ist so, wie es ist. Und wo eigentlich fast jeder Grüne schon damit gerechnet hat, okay, ist ein fixes Tor bei unseren Elfmeterleistung bezüglich von den Torhütern in den, keine Ahnung, in den letzten Jahren bis Jahrzehnten, was dann für umso schöner und überraschender, dass Niki Hedl den pariert hat.
Ja. Wobei, ich möchte so die Leistung vom Hedl nicht schmälern, war natürlich gehalten und jeder gehaltene Elfer ist ein super Elfer, aber er war wirklich schlecht geschossen.
Dann verweise ich dich, im Nachgang aufs jüngste KSC-Spiel im Pokal und dann reden wir nochmal drüber, wie schlecht der Elfmeter geschossen war.
Nein, er hat natürlich die Ecke richtig erraten, ja. Das war gut, ja, aber er war wirklich nicht zentral, also er war in der Mitte zwischen
nicht platziert genug.
Mitte, also ja, ich gut, dass es gehalten hat und super, super Leistung und hat natürlich auch noch Auftrieb gebracht, aber ich wollte halt nur sagen, dass das jetzt auch nicht der bestgeschossenste Elfer der Welt war.
Ja, fix. Also mancher Salzburg hat bestimmt gedacht, das darf Gloch nicht wahr sein, aber ja, war eben dann so. Und aber es hat dann nicht ewig lang gedauert und Salzburg ist dann trotzdem mit 1-0 vorne gewesen, weil, ja, sagen wir mal, Auer jetzt in der Defensivbewegung nicht die beste Figur abgegeben hat, hat sich da auf der einen Seite ein bisschen zu schmal gemacht, auf der anderen Seite, wenn die Beine offen hat, ich glaube, er wollte verhindern, dass er ihm durch die Beine schießt und so verdeckt, so hat er dann halt den Ball auch wieder für Hedl aufs lange Eck schlecht verdeckt und ist nicht gut genug, nicht richtig in den Zweikampf gekommen und Capaldo hat einfach ins lange Eck abgeschlossen, nichts zu machen für Hedl in dem Fall und so stand es eben 1-0 für Salzburg und so ging es dann auch in die Pause mit diesem Resultat, obwohl man eben sagen musste, ja, also Rapid war keinesfalls schlechter, aber hat eben doch mit diesem Rückstand zu kämpfen gehabt. Hälfte 2 war es dann eigentlich so, dann eine tolle Möglichkeit schon durch Wurmbrand, wo er eigentlich schon am Goalie vorbei ist und dann zu leicht nicht, ich glaube, er hat ihn einfach nicht mehr besser erwischt, dann probiert ihn zu voll Streck und rein, aber wird von auf der Linie geklärt und dann war es Jonas Auer, der eigentlich sein Fehler wieder optimal gut gemacht hat. Ich glaube, ich habe es jetzt ein bisschen vertauscht, was von der Reihenfolge her war, aber er verzeiht mir das mit Sicherheit. Der 48.
Ich eben. Nicht.
Ja, du weißt es ja selbst nicht, wie es rum es war. Und Jonas Auer eigentlich, der ja schon im ersten Match des Jahres gegen Salzburg mit einem Traumtor geglänzt hat, war es diesmal eben auch nochmal ein sehr schöner Treffer, auch wenn er diesmal unhaltbar dann eben für Schlager abgefälscht war und ins lange Eck, im langen Eck dann eingeschlagen ist. Und zu der Zeit haben wir das Gefühl, okay, dann eben gab es danach, glaube ich, die Wurmbrandmöglichkeit, um zu erhöhen. Und dann, ja, 56. Minute, Doppelfehler von Zvetkovic, zuerst nicht optimal geklärt in der Rückwärtsbewegung. Gut, muss man sagen, kann dann mal passieren, aber dann hat er es halt dann Sekunden später nochmal den zweiten Bock auch schießt und den dann eigentlich dem Nene mustergültig auflegt, ist natürlich, ja, sehr unglücklich bis Ja, weiß nicht. Ja, also ich glaube, er ist jetzt zuletzt auch ein bisschen nicht mehr in der Überform gewesen. Ich glaube, Rojauer noch stabiler wie er oder wesentlich stabiler in summa summarum auch Konstanz und wie viele Spiele er schon gemacht hat. Will jetzt nicht prinzipiell Zetzko jetzt schlecht reden, aber ich muss sagen, mit der Leistung, die Schörler jetzt zuletzt abgeliefert hat, hat er sich bei mir schon auch für vielleicht für mehr empfohlen und bin mal gespannt, ob Robert Klaus nicht vielleicht da auch noch ein bisschen den Mehr, der jetzt gerade erst, glaube heute oder gestern jetzt Geburtstag gehabt hat, wenn ihr die Aufnahme hört, zu Einsatzzeiten verhilft. Ja, war aber hier eben unglückliche Situation und Salzburg lag damit wieder vorne und danach musste Rapid also wieder mehr machen, gab hier und da auch Möglichkeiten, nochmal eine gute abgefälschte Möglichkeit, auf der einen Seite Schlager gut reagiert, auf der anderen Seite ist er in dem Eck, ich glaube jeder Torhüter ist fast ein bisschen dankbar um so einen Ball, wo man wunderschön fliegen kann und einfach schon auch in diesem Eck dran ist, bei dem anderen war er eben komplett ins andere Eck abgefälscht oder ins lange Eck, da kann er nichts machen. Und gab dann eben den Doppeltausch, Jansson gekommen und Bischof gekommen, dafür eben Schaub raus und Wurmbrand raus, damit eben die eine Speed-Variante weggegeben durch Wurmbrand. Bei dem hatte ich, glaube ich, so das Gefühl, er hat circa 15 Minuten gebraucht, um die Partie zu kommen. Danach hat er mehr und mehr seine Schnelligkeit ausspielen können, hat dann eben auch die Bälle bekommen, um diese Möglichkeiten zu haben und hier und da die Bullenverteidiger immer mal wieder in Verlegenheit gebracht. Und Jansson mag es aber einfach noch mehr in die Räume zu gehen, beziehungsweise so zu antizipieren oder die Chemie stimmt dann noch mehr, was weiß ich, wie man es genau sagen will. Und hat eben einfach so einen tollen Krikic-Zuspiel dann genutzt, Schlag überhoben und damit das 2:2 gemacht. Im Nachgang.
Aber in der Kicker-Elf, ich will nur sagen, in der Kicker-Elf der Runde ist schon ein Herr Schlager im Tor und kein Herr Hedel.
Ja, ich hab's auch gesehen. Du, ja, es ist ja deren dann Einschätzung. Ich sage ja auch nicht, dass Schlager hat insgesamt eine gute Leistung gebracht. Ich fand aber Hedl auf der anderen Seite auch. Und trotzdem, für mich ist es halt so ein Ball im kurzen Eck, auch wenn er dann abgefälscht ist, dafür hast du einen Torhüter. Und so auch so einen guten Torhüter, der war ja nicht umsonst auch schon Nationalkeeper. Und wenn dann ein Torhüter so einer nicht hält, hat er eben absolut keinen guten Tag. Oder kurz auf der anderen Seite schon, okay, da kann ich auch eine Sporttasche reinstellen. Die macht dann auch nichts.
Ja, okay. Jo. Ja, gebe ich dir recht.
Ja, ich glaube, dann nach diesem 2:2 ist es dann hin und her gewogen. Da hat Rapid nochmal eine gute Phase gehabt, die Möglichkeit vielleicht in Führung zu gehen. Ganz zum Ende hat Salzburg nochmal eine Phase gehabt, wo sie vielleicht den Lucky Punch setzen können. Also ich glaube, beide Teams haben es probiert, hier den Dreier einzufahren. Und beide hätten sich auch, so blöd es irgendwie klingt, verdient gehabt, irgendwo den Dreier zu landen. Unterm Strich war es dann okay, dass es X geworden ist, weil ja, ich glaube, es hätte wirklich auf beide Seiten kippen können und dass dann ein Team irgendwie als Verlierer dasteht, hätte sich wohl keiner so richtig verdient gehabt. Ja, mir hätte es natürlich nicht übermäßig leid getan, wenn Salzburg der Verlierer gewesen wäre, aber
wirklich nicht.
Es war dann eben so und ich glaube, mit dem X kann man gut leben, auch wenn es natürlich dann jetzt, wenn wir noch auf die Tabelle blicken, im Hinblick auf Sturm und auf die Austria, dann halt wieder verlorene Punkte waren, aber ja, wie hoch muss das jammern sein, wenn man jetzt eben in der Saison bis jetzt 4 Punkte gegen Salzburg gemacht hat. Ich glaube, da ist definitiv das Problem nicht zu suchen, sondern eben in den Bereichen, wo man sagt, okay, man hat 0 Punkte gegen Blau-Weiß Linz gemacht.
Genau, 0 Punkte gegen Blaues Linz, gegen WSG auch Punkte liegen gelassen. Ich glaube, das war so ein bisschen die Achillesferse der Rapidler in dieser Herbstsaison, oder?
Ja, also ich glaube, wenn wir eine der beiden Partien, und eher natürlich noch die zu Hause, gegen Linz hernimmt, wo man sagt, hätte da den Dreier eingefahren und wäre im Pokal nicht rausgeflogen, hätte man, glaube ich, von einem super Herbst reden können. Auch wenn man dann vielleicht ein paar Pünktchen hinter Sturm und Austria ist, wer hätte das gedacht? Keiner damit gerechnet eben, dass die Austria vor einem steht, glaube ich, vor der Saison. Hätten viele.
Ich höre dich schon wieder so schlecht. Viele, so sprichst du noch?
Ja, und es ist ja nichts passiert, in Anführungszeichen jetzt. Und diese Punkteteilung ist ja nicht nur, wie wir vorhin angesprochen haben, die Salzburg betrifft, sondern es betrifft dann alle. Und damit ist der Abstand dann wieder auch geringer. Und viele Leute zweifeln ja dran, ob die Austria gerade mit dem harten Auftaktprogramm 2025 das durchziehen kann und weiter so performen kann. Ich finde, man sollte sich nicht darauf verlassen, dass die Austria auf einmal den Einbruch hat. Ich glaube, du hättest nichts dagegen oder die Violetta, die Veilchen hätten nichts dagegen, wenn es jetzt keine Winterpause gäbe und man ewig weiterspielen würde, in Anführungszeichen. Aber es ist eben diese Pause da und dann muss sich jeder wieder neu beweisen. Und dann kann es natürlich sein, dass die Austria nicht so performt. Kann aber auch sein, dass Sturm und Rapid dann noch nicht gleich so voll da sind. Also man weiß es nicht.
Hätte Fahrradkette. Jo. Aber es ist natürlich jetzt Fakt, dass eine Pause ist. Es ist natürlich schlecht, wenn eine Pause ist und du gerade in einem Flow bist, wie es die Austria ist. Aber das ist halt so, kann man nichts machen. Fakt ist natürlich auch, dass Salzburg, Sturm und Rapid auch international überwintern, beziehungsweise dann eben auch gleich am Anfang der Rückrunde ihre internationalen Spiele haben, was natürlich für die Austria, die sich unter der Woche leider ausruhen kann, auch kein Nachteil ist.
Ja, also national gesehen absolut gut für die Austria. Katie hat dann halt im Vergleich zu Rapid das Spiel mehr noch im Cup, während wir halt international dann spielen müssen. Kommt natürlich auch darauf an, haben wir jetzt diese Zwischenrunde noch, aber bleiben wir in den Top 8 und können dann mit diesem Step überspringen. Ja,
ja.
Gibt es alles noch abzuwarten.
Gibt es alles abzuwarten. Aber Jansen kam zurück, Jansen traf. Ist das ein Zeichen mehr, dass eigentlich nur die erste Garnitur bei Rapid so richtig verlässlich ist? Ist das eine Erkenntnis von dir oder war das dann schon eher unglücklich mit der Doppelbelastung und den Verletzten und eine Verkettung unglücklicher Zustände quasi. Umstände, nicht Zustände. Zustände schon, wenn man von Rapid spricht, aber Umstände, wenn man das richtig ausdrücken will.
Ja, ich glaube, es ist so eine Mischung. Ich glaube, die Wahrheit liegt wohl dazwischen. Ja, es ist schon so, dass in vielen Bereichen die Qualität dann ab Spieler 13, 14, 15 abnimmt, teils arg abnimmt. Ich habe es aber ja auch in der Vergangenheit öfters gesagt, für mich eben diese schnellen Elemente, die eben ein Wurmbrand, die ein Jansson, die ein Sadie, die ein Gale bringen kann, dass die halt alle auf einmal nicht zur Verfügung stehen, weil mit sich etwas, wo in großen Teilen das Überraschungsmoment gefehlt hat. Aber am besten derzeit auf den Platz bringen, tut es einfach ein Jansson. Also das ist komplett ein Fix für mich. Und glaube ich, dass mit ihm der eine oder andere Punkt mehr geholt worden wäre, traue ich mir zu sagen. Wissen wir ja, wenn ein Spieler gewisse Qualitäten hat, ist es ja nicht immer nur der dann alles niederreißt und der komplett dann alle Tore schießt. Aber wenn sich ja die Verteidigung unter anderem auch mehr auf den konzentriert, verschafft es den Kollegen einfach mehr Raum, mehr Möglichkeiten, die auch die dann vielleicht wiederum nutzen können. Von daher sehe ich so irgendwo in der Mitte die ganze Sache. Aber,
das wundert mich jetzt nicht, dass du was in der Mitte siehst.
Ja, ich habe es schon so oft gesagt, im Punto Konstanz, das ist einfach die Rapid noch fehlt zu einem echten Spitzenteam, meiner Meinung nach. Und dass man jetzt über den Winter an gewissen Stellschrauben drehen kann, ja, dass sich vielleicht kadertechnisch die eine oder andere Sache ergibt. Zuletzt war eher die Rechnung, die Rede davon Abgang und da eher gemunkelt worden Richtung Lang. Oswalds Berater, der ein paar Sachen gefordert hat, aber dass man den jetzt gerade auch im Winter abgibt, kann ich mir absolut nicht vorstellen, weil im defensiven Mittelfeld gab es ja eben auch dieses ein oder andere Problem, das man hat kompensieren müssen. Es ist auf jeden Fall extrem wichtig, dass man jetzt diese Aktien eben Jansson und auch eben Wurmbrand wieder in gewisser Stärke da hat und es ermöglicht mehr Möglichkeiten, vor allem eben auch aus dem Hinblick, dass ich nach wie vor finde, dass ein Burgstaller zwar wichtig ist im Anlaufverhalten, im Koordinieren vom Pressing vorne drin, aber eben, ja, er hat jetzt zuletzt nicht gerade einen Lauf gehabt. Und wenn man dann andere Möglichkeiten hat, die man ins Wasser werfen kann und die bereit sind, da gut zu schwimmen, ist es prima. Und wenn man dann einen Burg in die Hintern hat, den man von der Bank bringen kann, ist es, glaube ich, auch immer noch viel wert.
Ja, wobei meine Abschlussfrage ist dann deine Meinung über jetzt im Nachhinein gesehen. Ich meine, wir haben im Vorgespräch wir waren uns einig, dass jetzt heute nicht das große Saisonfazit kommt, aber das würde mich jetzt schon interessieren, die Rolle des Markus Katzer, der eigentlich sehr gelobt worden ist für den Kader, den er zusammengestellt hat, jetzt sich für mich aber schon gezeigt hat, dass die erste Garnitur in das Spielsystem von Robert Klaus sehr gut passt, aber wenn es dann einmal zu Ausfällen kommt, es dann keine adäquaten Spieler als Ersatz gibt, weil auch die Spieler, die da eingesetzt wurden, ich meine, Qualität kann man denen allen nicht absprechen, aber anscheinend hatte es Klaus nicht geschafft, das System dann so zu adaptieren, dass die Spieler auch zur Geltung kommen.
Ob es jetzt dann davor verlangt wird, das System anzupassen oder ob man sagen muss, dass einfach halt gewisse Spieler auch unterperformt haben und das sehe ich trotz ein, zwei guten Spielen und viel mehr war es eigentlich nicht oder wirklich guten Spielen. Ein Louis Schaub, ich glaube, von dem haben sich die meisten Rapidler mehr erwartet. Da hätte man schon eben sicher oft, okay, dass er mit Seidel da so ein Part spielt und dann Jansson vielleicht eher die Waffe dahinter ist. Aber es hat sich dann eben gezeigt, dass eigentlich das Duo Seidel, Jansson eben hinter den beiden Spitzen dann diejenigen sind oder Jansson auch vorderste Spitze machen kann. Und der Schaub eigentlich eher der Backup sein sollte, aber hat er eben dann jetzt lange Zeit ran müssen. Und war eben überschaubar, der Output. Und dann hast du zum Beispiel auch noch einen Lang, der eigentlich auch als eher arrivierterer Spieler gilt und der auch als kühner Ersatz geholt worden ist in der Vorsaison, dann eben auch als der Ersatz zu zahlreichen Einsätzen gekommen ist. Performance war so lala, als sie jetzt auch nicht so ins Rampenlicht spielen können, wie man es erwartet hat. Und dann eben noch einen, sagen wir, in der Hinterhand, wie in Kai ging, glaube ich, der auch von der Veranlagung her und von der Technik her gut ist, aber eben für mich auch nicht das auf den Platz hat bringen können. Also ich fand, die Spieler waren da, die diese Dinge hätten spielen können. Vielleicht nicht 1:1, immer mit der Idealposition, aber die haben es eben nicht geschafft, das so auf den Platz zu bringen, wie es eben an Jansson zum Beispiel geschafft hat.
Ja, okay.
Und ja, ich meine, es ist jetzt noch nicht, dass man sagt, der Katz hat jetzt schon 5 Transferperioden gehabt, komplette und ihm ist nichts gelungen. Ich glaube, der Erstanzug sitzt ziemlich gut.
Das habe ich auch nicht gesagt.
Aber Stefan, wir wissen alle, es ist ja kein Wunschkonzert. Du musst ja gewisse Zyklen abwarten, auch von Vertragslänge, von Spielern und so weiter. Ich glaube, es wird eben einige auch arrivierte, langgediente Rapidler geben, wie eben an Maxi Hofmann, die wahrscheinlich im nächsten Sommer dann nicht mehr in Grün-Weiß oder zumindest in Hütteldorf auflaufen werden und wo auch da jetzt dann nicht mehr die große Rücksicht genommen wird und dann, so hoffen es viele Rapidler, dann der nächste Step gemacht wird. Es ist natürlich auch die Frage umgekehrt, wie viele, wie jetzt ein Sangaré, wie ein Royao und ein Jansson haben jetzt sich so ins Rampenlicht gespielt und so Begehrlichkeiten geweckt, dass sie dann vielleicht schon wieder weg sind. Also, ja, wir wissen es bleibt immer spannend. Ihr habt so viele Leihspieler, dass es interessant wird, wer tatsächlich übernommen, was passiert jetzt alles? Also, es sind immer so viele Faktoren mit drin, dass es natürlich, glaube ich, unsere Sportmanager jetzt nicht die leichteste Aufgabe immer vor sich haben.
Aber wichtig, so werden uns die Themen für diesen Podcast nie ausgehen.
Na, fix nicht. Ja. Gut, und ich meine, man muss auf der anderen Seite sagen, der Stand jetzt, und da leite ich jetzt dann gleich zu dir über, dass eben für das, dass die Austria so lange die Hände gebunden waren, man muss warten, und da war ja schon große Verzweiflung und Favoriten und unsere Stammtischgruppe zu hören, da tut sich nichts, und dann irgendwie so Panikkäufe in Anführungszeichen, und jetzt eigentlich das auch, was dann alles zuletzt gekommen sind, bis auf den Cristiano, wo es schon heißt, der soll zurückgehen nach Brasilien, haben ja die anderen jetzt, Stand jetzt doch ziemlich bis voll eingeschlagen im Moment.
Ja, da hast du vollkommen recht. Also das war ja auch ein großer Kritikpunkt in der Transferperiode, dass man da irgendwie das wieder verabsäumt hat, zu spät reagiert hat. Und es war dann halt schon auch, es war dann auch schon so, dass man das Gefühl hat, zum Beispiel den Dragovic, der erst ziemlich spät zur Mannschaft gestoßen ist, dass man da schon wieder die Vorbereitung ein bisschen verschlafen hat. Wobei man in dem Sommer schon sagen muss, dass die meisten Transfers schon relativ früh gekommen sind, alle ablösefrei, zu einem großen Teil auch Leihspieler. Und Jürgen Werner war ja am vergangenen Sonntag zu Gast in Talk und Tore und hat dort auch gesagt, dass die Austria sehr wohl sich überlegt hat, ob man den Spieler leiht oder ob es besser ist, den zu verpflichten und oder einen ablösefreien Spieler zu verpflichten und dem ein Gehalt zu zahlen. Und es ist ja jetzt da trotzdem so, dass die Austria noch immer, auch wenn es diese Finanzschwierigkeiten gibt, noch immer eines der größten Budgets der Bundesliga hat, nach Salzburg, Sturm und Rapid und LASK, glaube ich. Und das sind ja alles jetzt da keine kleinen Namen, die ich da jetzt genannt habe. Aber trotzdem, der einzige Transfer, den unter Jürgen Werner, der was gekostet hat, war ziemlich teuer, aber es war halt Marco Rakuz, der sich jetzt schon langsam wieder zurücktastet, aber eben noch kein Tor geschossen hat. Ja, mal sehen, wie es da weitergeht. Aber trotzdem, jetzt so, wenn man jetzt wirklich nur auf dem Papier sieht, was da jetzt gekommen ist, hat man 3,2 Millionen Euro Transfererlöse eingenommen und null ausgegeben. Das heißt, man hat einen Überschuss von 3,2 Millionen Euro und das ist jetzt nicht nichts. Und da ist ein Matthias Braunöder dabei, der nach Como gewechselt ist, ein Christian Früchtl dabei, der nach Lecce gewechselt ist, ein Can Keles, ein Manuel Polster, für den haben wir auch noch Ablöse bekommen, für einen, wie hat er geheißen, Jukic, zu Jukic haben wir auch noch ein bisschen eine Ablöse bekommen. Also das ist schon besser als null, sage ich mal. Ist jetzt da keine 60 Millionen, die uns da von den Schulden befreien werden, aber einmal für den Beginn nicht schlecht. Ja, dann kommen wir zum Spiel von Sonntag. Altach gegen die Austria gegen Altach. Die Altacher zu Gast bei den violetten Weihnachtsmännern. Vorher hat es Mützen gegeben, die von den Fanclubs ausgeteilt wurden, und das ganze Stadion hatte eine Zipfelmütze auf, eine violette weihnachtliche, vorweihnachtliche Stimmung, gestern auch auf den Rängen. Und das Spiel, ja, was soll man dazu sagen, die Austria hat derzeit einen Lauf, ist hinten irrsinnig defensiv stabil. Blavotic ist ausgefallen, er war krank, statt ihm ist Joe Handel in die Startelf gerückt, das heißt, die Dreierkette hinten war Wiesinger, Handel und Dragovic, und Handel macht einfach dort weiter, wo er vor der Verletzung aufgehört hat. Wirklich perfektes Spiel gemacht, ich glaube sogar fehlerfrei, was ich so gesehen habe. Und war auch sehr gut anzuschauen. Fitz ist wieder zurück in die Startelf gekommen. Nick Prelitz hat auf die Bank müssen. Das hat mich ein bisschen überrascht. Allerdings weiß man ja, dass Dragovic gegen Lask ausgetauscht wurde aufgrund einer Grippe. War anscheinend noch verschnupft, hat aber durchspielen können. Und Blavotic war auch krank. Vielleicht geht da gerade so ein bisschen das Grippevirus durch die Mannschaft. Und auch Nick Prelitz war vielleicht angeschlagen und hat deswegen von der Bank aus nicht beginnen können. Weil einen anderen Grund könnte ich da jetzt gar nicht ausmachen.
Dann ist ja vielleicht doch gut, dass wir in der Pause ist, wenn das Virus durch die Mannschaft geht vielleicht.
Ja, genau. So gesehen, ja, hast natürlich völlig recht. Unter dem Blickwinkel habe ich das noch gar nicht betrachtet. Aber ja, wie gesagt, die Abwehr war stabil. Altach hat bis auf eine kleine Chance vor der Pause durch Demaku eigentlich keine Chance gehabt oder keine große Chance gehabt. Die Austria hat in der ersten Halbzeit 1-0 in Führung gegangen. Handelfmeter war, glaube ich, eine klare Sache. Der VAR hat dann den Schiedsrichter zum Bildschirm beordert und der Schiedsrichter Hakam hat dann den Elfmeter gegeben. Die Austria hat dann auch das 2-0 geschossen aus einem Freistoß heraus. Der Treffer wurde allerdings aberkannt wegen eines Fouls. Hätte auch nicht ganz zur Austria-Story gepasst, dass man in der ersten Halbzeit schon so viele Tore schießt. Wir schießen ja die Tore erst in der zweiten Halbzeit. Deswegen war das dann auch nicht weiter tragisch. Tragisch wäre es eben nur gewesen, oder tragisch unter Anführungszeichen wäre es nur gewesen, wenn Demaku dann mit der letzten Chance noch ausgeglichen hätte. Da haben nur Zentimeter aufs Tor gefehlt. Und in der zweiten Halbzeit ging es munter weiter. Die Altacher derzeit einfach zu schwach, um ein Spiel zu gestalten. Die Austria haben sie schön kommen lassen und haben dann ihre schnellen Umschaltmomente ausgenutzt und sind dann nach vorne geprescht. und haben sich das Mandy Fischer-Tor gegen den LASK zu Herzen genommen und schießen jetzt regelmäßig schon außerhalb des Strafraums aufs gegnerische Tor. Und das hat sich dann auch bezahlt gemacht. Der Wolle-Schuss von Ranftl war ein super Schuss zum 2:0. Und auch Nick Prelitz hat jetzt, ich glaube, das war schon noch im 16er, aber hat auch schön abgeschlossen zum 3:0. Alle zwei Tore aus dem Spiel hinaus, alle zwei Tore unhaltbar für den Goalie der Altacher, Stojanovic. Und ja, wenn es läuft, dann läuft's. Und so ist es auch gestern bei der Austria gewesen. Mehr gibt es dazu eigentlich jetzt zum Spiel selbst nicht zu sagen. Was ich noch interessant gefunden habe, ist, dass Marvin Martins seit Ewigkeiten wieder mal gespielt hat und ist eingewechselt worden. Statt Joe Handel ist er reingekommen. Das war sein zweites Bundesligaspiel in dieser Saison und das ist dann schon auch sehr bezeichnend, weil er ja unumstrittener Stammspieler war. Also er hat 14 Minuten am 11.8. gegen den WRC gespielt, ist zum Schluss reingekommen und jetzt da eben gegen Altach 10 Minuten gespielt, das heißt 24 Minuten in der Hinrunde. Mich würde es nicht wundern, wenn uns der Marvin Martins im Winter verlässt, aufgrund der Einsatzzeiten und zu einem Club wechselt, wo er wieder mehr eine Rolle spielt, weil, das muss man halt auch sagen, im System Helm, was da jetzt gespielt wird, ist es relativ schwer reinzukommen und auch relativ schwer rauszufallen, weil die Mannschaft, die jetzt am Spielfeld steht, einfach eine verschworene Einheit, die es funktioniert und punktet. Und ich sehe da keinen Grund und wahrscheinlich das Trainerteam sieht jetzt auch keinen Grund, dass man da großartig was ändert. Im Gegenteil, in der Winterpause ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man da noch mehr Automatismen in die Mannschaft bringt, dass man da die Spielzüge noch besser plant, noch besser trainiert, um dann vielleicht noch stärker wieder zurückzukommen, weil du es ja schon am Anfang der Sendung angesprochen hast. Ja, jetzt warten schwere Gegner auf uns, gleich zu Beginn der Rückrunde und das wird richtig richtungsweisend sein natürlich. Aber ich höre in jedem zweiten Interview, dass die Mannschaft noch immer nicht am Leistungsmaximum ist, noch immer nicht am Leistungszenit ist, sie noch immer hart arbeiten müssen und das klingt für mich schon sehr geerdet und solange da eine Unzufriedenheit in der Mannschaft ist, ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen nach draußen, an die Öffentlichkeit, beziehungsweise auch nach innen, dass man sich weiter verbessern will und dass man dafür halt auch besser spielen muss. Das ist wirklich interessant und wir befinden uns jetzt auch in einer sehr interessanten Lage in der österreichischen Meisterschaft. Sturm wechselt jetzt den Trainer, wechseln sie nicht den Trainer, kommt da jetzt ein neues System, schaffen sie das dann am Beginn der Rückrunde gut umzusetzen. Die Salzburger, wie du vorher gesagt hast, werden den Kader auf jeden Fall verstärken im Winter. Wie schnell schaffen sie es, da ein Team zu bilden? Und gegen Rapid ist so und so immer alles möglich in beide Richtungen. Also es werden auf jeden Fall drei heiße erste Runden im Frühjahr werden, vor denen ich ja schon zuversichtlich entgegenblicke, aber auch Respekt habe und vielleicht ein Gramm Angst ist auch dabei.
Okay, aber
weil wenn man dreimal verliert, dann ist der Flo dahin. Was natürlich auch Fakt ist, ist, dass die Austria schon lange nicht mehr achtmal hintereinander gewinnen konnte. Das letzte Mal, als man achtmal hintereinander gewinnen konnte, war in der Saison 1990-91. Da war ich 1990, ja, da war ich 4 Jahre alt. Da hatte ich gerade meinen 4. Geburtstag. Kann mich nicht mehr dran erinnern, muss ich sagen. Austria war da zur Winterpause. Austria hatte dann nach dem Grunddurchgang 30 Punkte. Dann wurden die Punkte geteilt und sie hatten 15 Punkte. Also waren Zweiter hinter Tirol. Erinnert mich an die jetzige Situation. Dritter war übrigens ein gewisser Verein namens SK Rapid Wien damals noch. Jetzt da heißt er nur noch SK Rapid. Und dann am Ende der Saison wurde die Austria Meister. Ja, schauen wir mal, ob das so gute Vorzeichen sind für diese Saison. Ich will ja das Meisterwort nicht überstrapazieren. Gestern wurde also auch nicht im Stadion gesungen oder dann kurz beim Verabschieden der Mannschaft von einer kleinen Gruppe von Fans, aber jetzt war jetzt da nicht ein Chant, der durchs Stadion gegrasselt ist gestern. Also ja, aber trotzdem, wenn in einer Saison was möglich ist, dann in dieser Saison, und ich bin gespannt, wohin sich die Mannschaft entwickelt und was da noch alles passiert. Und vor allem sind wir ja alle gespannt, was diese Woche bei der Austria passiert, ob sie es schaffen, den Stadion-Deal unter Dach und Fach zu bringen und die Anteile von Jürgen Werner zurückzukaufen oder nicht. Ich glaube, jetzt fokussieren wir uns wieder vom Spielfeld weg auf die Nebenschauplätze, was ich ein bisschen traurig finde, aber das ist halt, als Austrianer musst du das halt auch so ein bisschen mit in Kauf nehmen.
Ja, gut, es ist ja allgemein in Wien nichts Ungewöhnliches, dass sowas ansteht. Genau. Und weil du vorhin von ein bisschen Respekt oder minimal Angst dann eben vor dem Auftragsprogramm 2025 gesprochen hast, was findest du ein bisschen furchteinflößender, eben dieses Auftragsprogramm oder jetzt, was vielleicht am nächsten Wochenende passiert oder was dann vielleicht auch die Konsequenzen daraus sind?
Ah, das Auftaktprogramm. Also ich fürchte mich jetzt nicht vom nächsten Wochenende. Wie gesagt, am Sonntag war der Jürgen Werner zu Gast bei Talk und Tore, dieser Talksendung auf Sky, und da hat er relativ nüchtern erklärt, dass er der Austria geholfen hat, indem er die Anteile gekauft hat, sich die auch verzinsen lassen hat, auch diese Rückkaufaktion mit rein verhandelt hat, natürlich mit einer saftigen Verzinsung, aber wenn der Verein die Möglichkeit hat und seine Anteile zurückkaufen will, dann soll es der Verein machen. Was mich so ein bisschen beruhigt hat, ist schon, dass er gesagt hat, er verknüpft sein Investment nicht mit seiner Tätigkeit als Sportdirektor. Als Sportdirektor hat er einen Vertrag bis 2026 und den will er erfüllen. Er sagt, sie sind ein gutes Team, sie arbeiten gut zusammen. Es wäre schade, wenn er das nicht ausnutzt, also wenn er das nicht weitermachen könnte. Und man muss auch sagen, der Kader alleine, wenn man die Spielernamen liest, mit Wiesinger, mit Ranftl, mit Ragusch, mit Gruber, das sind alles Werner-Spieler, die man auch aus LASK-Zeiten kennt, die sich eigentlich gut und blind verstehen und von dem die Austria jetzt natürlich auch super profitiert. Also das darf man auch nicht kleinreden. Also das Transferfenster, was der Werner da jetzt hatte und aus dem Hut gezaubert hat, das ist nicht ohne und das funktioniert. Und es wäre schade, wenn der Jürgen Werner die Austria jetzt wieder verlassen würde und da seinen Plan nicht weiterverfolgen kann. Das habe ich immer schon gesagt, ist vielleicht eine unpopuläre Meinung derzeit, vor allem auf der Osttribüne, wo einmal bei jedem Heimspiel Werner rausgerufen wird, was ich nicht gut heiße. Ja, ich bin auch dagegen, dass der Verein die Mehrheit der Anteile verliert, aber es gibt in Österreich noch keine 50+1-Regel und ich denke eher, dass man das Geld bei der Austria derzeit anders investieren sollte, als panisch hochverzinste Anteile von Jürgen Werner zurückzukaufen. Da glaube ich eher, dass es klüger ist, vielleicht oder billiger ist, ihm irgendwelche Optionen auf die Mehrheit wieder wegzunehmen und das finanziell abzugelten. Ich glaube, dass das sinnvoller und billiger ist als diese 19, 20, ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent er hat, da zurückzukaufen. Und was auch ganz wichtig ist, Entschuldigung, ein letzter Satz, ich bin dafür, dass die Gremien der Austria reformiert werden und dass man wirklich den Sportexperten das Sportliche überlässt und Wirtschaftsexperten das Wirtschaftliche, und ich hoffe, dass da wirklich dass da wirklich danach getrachtet wird und dass da wirklich einmal irgendwelche Strukturreformen kommen, dass man da datengetriebene Entscheidungen trifft, sportlicher wie finanzieller Natur, und ein bisschen die Emotionen und ein bisschen auch die Leidenschaft dabei Entscheidungen zurücknimmt, sondern das einfach nüchtern betrachtet und danach dann halt auch entscheidet, und da ein bisschen weniger Emotion im Spiel wäre schon auch nicht schlecht, glaube ich.
Okay, jetzt schauen wir mal, wie es in der Geschichte weitergeht. Also ich bin wirklich sehr gespannt auch aufs nächste Wochenende diesbezüglich, weil ich denke mal, für die, die jetzt nicht so die Experten sind und die es nur so am Rande mitverfolgt haben, hat sich das so ein bisschen angehört, okay, da ist die Deadline, da ist der Stichtag und dann hat die Austria die Möglichkeit oder letztmalig die Möglichkeit, bevor es dann drüber geht, Jürgen Werner rauszukaufen und dann hat vielleicht der eine oder andere dann angenommen, okay, Jürgen Werner rauskaufen heißt, Jürgen Werner ist danach weg von der Austria. Dem ist nicht so und vor allem, nachdem es ein enger Vertrauter von ihm war, würde es vielleicht dann auch noch heißen, Manuel Ortnechter ist auch noch gleich noch mit weg. Also, dass da irgendwie dann alles umgeschmissen wird, dem scheint überhaupt nicht zu sein.
Nein, das würde ich so nicht unterschreiben. Das kann natürlich schon sein. Man hat ja auch gehört von Schreiduellen im VIP-Club. Da dürfte es die eine Seite geben um Jürgen Werner, Manuel Ortlechner und Co. Und dann gibt es den Präsidenten Kurt Kolowitzer und den Hauptsponsor Frank Stahl, die da auf der anderen Seite sind. Und ich glaube jetzt nicht, dass der Kurt Kolowitzer und der Jürgen Werner das beste Einvernehmen haben. Und da hoffe ich doch, dass beide so vernünftig sind und im Sinne des Vereins handeln. Aber es ist halt so, dass anscheinend, das weiß man nicht, aber das vermutet man, bis 14.12. gibt es da eine Rückkaufmöglichkeit der Austria zu gewissen Konditionen und sollte es nach dem 4.12. zu einem Rückkauf kommen, das kann auch möglich sein, das heißt, diese Frist ist da eigentlich egal, da dürften nur die Zinsen noch einmal steigen um ein Eck. Und es dürfte noch teurer sein, den Jürgen Werner rauszukaufen. Und der Jürgen Werner hat dann die Möglichkeit, den anderen Investoren rund um David Alaba zum Beispiel und Raimund Haarreiter ein Angebot für ihre Anteile zu machen. Und die müssen ja dann auch einmal ja sagen, sie verkaufen die Anteile. Das heißt, wenn da alles gut geht, was meiner Meinung nach jetzt von außen gesehen noch lange nicht in trockenen Tüchern ist, weil um etwas zu kaufen, muss auch der müssen beide Seiten zustimmen, ja. Also das ist ja auch noch nicht der Fall, dass also davon ist man ja auch noch weit entfernt. Dann hat der Jürgen Werner 49,9% und er hat ja dann auch noch bei der letzten Lizenzvergabe oder bei der vorletzten Lizenzvergabe diese Option mit reingekauft, dass sollte diese 50 plus 1 Regel fallen, dass er auch die Option auf diese 0,2% hat, dass er dann quasi 50,1% an der AG oder am Verein besitzt. Dass es aber dazu kommt, ist ja auch ziemlich unwahrscheinlich, dass es Streitereien im Hintergrund gibt, davon weiß man und da hoffe ich jetzt schon, dass sich die Herren, muss man sagen, zusammensetzen und da vielleicht schon auch so verhandeln und so miteinander tun, dass sie dann auch wirklich zusammenarbeiten und nicht nur streiten und Schmutzwäsche in der Öffentlichkeit waschen, weil wir erinnern uns noch an diese komische Pressekonferenz, wo sie zu dritt da gesessen sind und gesagt haben, sie sind eine Einheit. Von dem war eigentlich im Nachhinein und auch im Vorhinein nicht wirklich was zu spüren und da macht die Mannschaft gerade vor, was das Management eigentlich auch tun sollte.
Okay.
Nämlich eine Einheit sein.
Darf ich nochmal zusammenfassen dann, ob ich alles richtig verstanden habe? Jetzt ja, am Wochenende, 14.12. ist der Stichtag. Ob das der Ganze so wahrgenommen wird, weiß man nicht. Und hundertprozentig, welche Konsequenzen sollte es so kommen, es dann haben wird, weiß man auch noch nicht. Und deiner Meinung nach, klingt schon logisch, so wie du sagst, macht es wirklich nur Sinn, diese Option zu ziehen und Jürgen Werner wieder rauszukaufen, wenn man jetzt kein finanzielles Harakiri machen muss, weil ja, das war ja im Vorfeld genug schon da.
Genau, jetzt ziehen wir draußen aus dem Ärgsten, auch wie es der Jürgen Werner jetzt gesagt hat. Und ich habe dann halt Angst, dass man sich dann wieder freiwillig auf die Intensivstation legt, nur dass man keinen Investor da im Boot hat. Und ich denke mal jetzt auch, ich bin jetzt auch gegen autoritäre Personen, die alleinige Entscheidungsbefugnisse haben, sei es jetzt da in der Politik oder sei es jetzt in einem Fußballverein. Aber ich glaube trotzdem, dass wir in Zeiten leben, in denen Investoren auch eine wichtige Rolle spielen können und eine konstruktive Rolle spielen können. Und ich glaube auch, dass man, also ich weiß es jetzt nicht, ich kenne sie nicht, aber ich glaube schon, mein Gefühl sagt mir schon, dass man mit einem Jürgen Werner auch reden kann und dass man mit einem Jürgen Werner auch Sachen ausmachen kann mit Handschlagqualität, weil ich glaube, sonst hätte ihn ein Raimund Haarreiter nicht bekniet, da bei der Austria zu investieren. Und der Heimat Haarreiter ist ja auch eine Art Investor, ein violettes Urgestein, der schon viel für den Club getan hat. Da sind für mich einfach so viele Sachen, stehen da im Raum, dass ich da nicht glauben kann, dass der Jürgen Werner aus dem FK Austria Wien einen FK Jürgen Werner Wien machen will. Ich kann es nicht glauben. Ich glaube einfach, dass sich der Jürgen Werner da, dass der es nach dem LASK nochmal wissen will und zeigen will, dass es kann und seinen Plan nach 5 Jahren da Titeln wieder nach Favoriten zu bringen, scheint derzeit jetzt, ich sage mal, jetzt ist man Zweiter in der Winterpause, wer hätte das gedacht? Das hätte niemand gedacht und dürft schon ein bisschen Hand und Fuß haben, was er da tut und was er da plant, auch strategischerweise. Und auch, ich meine, ich bin jetzt ich bin jetzt nicht sein Sprachrohr, aber ich meine, wenn man sich auch die anderen Mannschaften im Verein anschaut, jetzt die Frauen sind Zweiter, haben gegen St. Pölten nicht verloren. Auch die Akademie dürfte gut performen. Das haben wir vor ein paar Wochen da mal thematisiert. Werden wir jetzt in der Winterpause sicher auch ein kleines Fazit einmal ziehen noch einmal. Also ja, das sind alles Sachen, die da jetzt ineinander greifen und die da gerade gut gehen würden. Die Young Violets haben auch eine tolle Hinrunde gespielt, sind von der Tabellenspitze nicht weit entfernt. Gut, Stripfing ist so ein bisschen das schwarze Loch, da weiß man nicht, wie geht's weiter, wird's weitergehen, und diese Kooperationsspieler, die Weiterentwicklung der Kooperationsspieler, da bin ich, muss ich auch ehrlich sagen, zu weit weg, um das zu beurteilen. Tendenziell glaube ich eher, dass da wenig Weiterentwicklung stattfindet, aber Pazurek hat jetzt wieder ein Tor geschossen, Wels hat's aufgelegt, also auch da sammeln sie ihre Einsatzminuten und ihre Erfahrungen.
Okay. Ganz kurzes Abschlussstatement von dir oder will ich dir jetzt noch aus den Rippen leiern? Wir werden nächsten Dienstag alles detailliert analysieren, was passiert ist, eben auf rapid sportlicher Hinsicht mit der Conference League, kommen wir jetzt gleich noch mit dazu und bei der Austria, was ist jetzt tatsächlich mit Stichtag 14.12. passiert oder nicht passiert, aber wenn du das wünschen dürftest, dein Wunsch wäre es, die Anteile werden von Jürgen Werner wieder zurückgekauft, weil sich alles gut finanziell ausgeht, aber an den Positionen bleibt soweit alles gleich.
Wenn das zu weniger Streit führt, dann gerne, ja.
Okay. Gut, dann schauen wir mal, ob so kommt und wenn nicht, was dann passiert.
Genau. Und jetzt schauen wir mal zum Tippspiel.
Ja.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Haben euch diesbezüglich lang genug auf die Folter gespannt, aber ich glaube, es sind wichtige und relevante Themen und es geht ja nicht immer nur ums Sportliche, sondern die Rahmenbedingungen sind ja auch eben wichtig, dass eben ein Jürgen Werner, Manuel Ortlicher, Micky Katzner eben dementsprechend auch arbeiten können, weil ohne Moos nichts los, egal für wen.
Genau.
Ja, im Tippspiel ist es jetzt so, dass wir noch 2 Partien ausständig haben, die beiden Conference League Spiele von Rapid eben am 12.12. und am 19.12. Dann ist das Schicht im Schacht kurz vor Weihnachten und der Erstplatzierte erhält ja den versprochenen Preis, Stefan, weil eben etwas ganz Unikates.
Genau, ihr kriegt eine personalisierte Weihnachtsbotschaft von uns, Weihnachtsglücke an euch, an eure Familie, von uns gestaltet und auf euch abgestimmt.
Genau, und im Moment sieht es so aus, als würde der David 1911, das heißt eben einer aus unserer Stammtischgruppe, diese Nachricht erhalten. Er führt das Klassement an mit 51 Punkten, aber der Chris mit 48 und der Patrick, der PS 2011 mit 46 sind ihn auf den Fersen. Punktgleich mit Patrick habe ich auch 46 Punkte, der durstige Wolf 46 Punkte, dann der Schmutten 45 und kleinere Hoffnung darf sich auch noch der Benny 0404 machen, der Tom und der Lukas 1911, die jeweils 43 Punkte haben. Dann, weil es einfach so gut reinpasst, wählen wir noch Platz 10, ist der Ultra Velot 71, weil der hat nicht jetzt den letzten Tippspieltag gewonnen, hat da 12 Punkte gemacht. Also ist einer der beiden, die 12 Punkte gemacht haben, der andere war der Maximus 1911. So, ich, wie erwähnt, habe 46 Punkte. Stefan, du hast 34 Punkte, das macht 12 Punkte Rückstand und wir haben jetzt nur noch 2 Partien, in denen man 10 Punkte sammeln kann. Heißt summa summarum, unsere diesjährige Weihnachtskarte erscheint in meinem Sujet.
Genau, kannst dich jetzt schon dran setzen.
Ja, passt. Und wir müssen auf jeden
Fall. Ich freue mich, dass ich nicht so viel zu tun habe.
Wir machen auf jeden Fall noch ein Foto, das dann dementsprechend in dieses Umfeld dann einbetten oder ich dann einbetten werde und erfreuen euch, den einen vielleicht mehr, den anderen weniger, zu Weihnachten dann damit.
Genau. Ich werde sicherheitshalber noch das vom letzten Jahr rauskramen, dass ihr das dann auch sehen könnt.
kommen wir zur Tippabgabe für jetzt diesen Donnerstag.
Tippen wir gleich beide Spiele oder tippen wir nur ein Spiel, weil du schon beide angelegt hast?
Ja, genau. Ich habe jetzt, es ist mehr aus der Hinsicht jetzt an einem Spieltag zusammengefasst. Warum? Naja, sonst wäre jetzt eine einzige Partie, wo wir eventuell einen Tippspieltagssieger dafür küren würden. Und wenn es dann vielleicht im engen Rennen ganz oben, das der entscheidende Faktor wäre, das hätte ich gedacht, ist ein bisschen, unfair dann und deswegen habe ich jetzt immerhin zwei Spiele zusammengefasst. Ja, okay. Das ist der Grund. Aber wir tippen jetzt diese Woche ein Match und nächste Woche ein Match und genauso könnt ihr das machen unter kicktipp.at/nogo kostenlos mitspielen, wenn ihr eh schon dabei seid beziehungsweise jederzeit noch einsteigen wollt. Wird dann eben nach dem Dezember wieder zurückgesetzt und sobald die Saison dann im Februar wieder die ersten Matches beginnen, könnt ihr dann, seid ihr schon angemeldet und könnt einfach dann mitmachen mit dem neuen Preis.
Genau. Am 12.12. um 21 Uhr in Zypern um Omonia Nicosia gegen Rapid Wien. Wie ist dein Tipp, Markus?
Mein Tipp ist 1-1.
1-1 und ich sage 2-1.
Okay. Hätten wir das festgehalten? Wir sind gespannt auf eure Tipps. Und dann eben zum Abschluss gibt es ja noch Rapid gegen Kopenhagen am 19.12. Dazu aber eben mehr nächste Woche.
Nächste Woche. Genau, das war's vom Tippspiel.
Der No-Go-Tipp
der Woche. Und Markus, jetzt ist die Reise nach Zypern für die Grünen kurz bevor. Erzähl uns doch was drüber.
Jo, also Omonia Nicosia ist vielleicht oder ziemlich wahrscheinlich der bisschen unbekanntere Club eben aus Nicosia. Apoel ist da eigentlich die Nummer 1, ist auch amtierender Meister, aber im Moment, ähnlich wie in Österreich, hat der etwas kleinere Verein die Nase vorne. Omonia liegt mit 26 Punkten auf Rang 4, Apoel ist mit 21 nur 5 da. Ganz vorne liegt Paphos mit 34 Zählern, dann Aris Limassol 32, das heißt die zwei haben sich schon ein klein wenig abgesetzt. Und am vergangenen Wochenende hat Omonia ebenfalls 2-2 gespielt, genau wie Rapid jetzt zuletzt. Da gab es eben aber das direkte Derby gegen Apoel, da hat Omonia schon mit 2-0 geführt, musste sich aber am Schluss eben nur mit dem Punkt begnügen. Luisu hat das 1-0 erzielt, schon in der 11. Minute. Jovetic, dann ein sehr bekannter Name, vorher in der Serie A unterwegs, dann zum 2-0 schon in Minute 16 getroffen, aber dann wie gesagt Apoel noch zum Ausgleich gekommen durch einen Doppelpack von Drasic. Insgesamt hat Omonia eine sehr erfahrene Mannschaft, hat also einen Kaderschnitt von über 27 Jahren. Und auch wenn man sich jetzt eben im Derby anschaut, war der Altersschnitt 28,5. Also wirklich eine erfahrene Truppe, die man da beisammen hat. In der Liga, wie gesagt, ist man ein bisschen hinter den Erwartungen hinterher. Trotzdem muss man sagen, jetzt eben von den 1, 2, 3, 4, 5, von den letzten 5 Partien wurde nur eine einzige verloren, da eben in der Conference League. Und national ist man eigentlich relativ gut unterwegs in den letzten Wochen. Ja, also international ist man leider nicht sonderlich gut unterwegs, das heißt leider, also aus Omonia-Sicht leider. In den bisherigen 4 Partien gab es nur einen Sieg und dagegen 3 Niederlagen. Man konnte sich da nur durchsetzen gegen Reykjavik gleich am ersten Spieltag. Da gab es zu Hause ein klares 4-0. Danach ein 0-2 bei Heart of Midlothian, ein 0-1 in Gent und zuletzt eine klare 0-3 Niederlage gegen Legia Warschau. Macht in der Conference League Tabelle auch nur Platz 24 im Moment oder 28, 24, ich habe es vorhin schon aufgerufen gehabt, 28, während Rapid ja im Moment auf Rang 4 liegt. Mit 10 Zählern hat man eben nur 3 Punkte auf der Habenseite, das heißt, man steht eigentlich ordentlich unter Druck und damit man dann noch in die Top 24 rutscht, muss eigentlich unbedingt Zählbares her und nachdem das jetzt das letzte Heimmatch ist, ja, haben sich die Zyprioten natürlich erwartet, dass man eben nach den Dreier landet, um sich dann ein bisschen weiter nach oben hinschieben zu können. Rapid ist aber eben in der Conference League noch ungeschlagen und will diese Serie natürlich sehr gerne prolongieren. Was natürlich Schönes von Omonia-Seite von Rapid aus gesehen ist, dass sie ebenfalls in grün-weißen Farben antreten, also grün-weiße Farben haben. Und ja, man wird schauen, wie es jetzt dann eben nächsten oder jetzt am Donnerstag ausgeht und weitergeht. Wie gesagt, meiner Meinung nach der Druck bei Nicosia, bei Rapid wird man, denke ich mal, auf die gewissen Momente und dann vielleicht auch wieder eben auf den Speed über Wurmbrand und Jansson hoffen und warten und sich hoffentlich eben in der Verteidigung dementsprechend stabiler präsentieren, weil eben mit einem Jovetic ist immer zu rechnen und der ist mit allen Wassern gewaschen und da gilt's, hellwach zu sein und zu bleiben.
Ja, danke für die Einführung. Jetzt sind wir alle gut vorbereitet und wissen, um was es geht am kommenden Donnerstag.
Ja, sorry, was ich jetzt leider zu unserem Abschluss von der Liga noch vergessen habe zu sagen, ist ja eigentlich Usus bei uns, Kicker 11 des Tages, du hast es im Vorgespräch schon gesagt, ist der Rainer Ranftl mit dabei von Austria-Seite und Jonas Auer von Rapid. Und in der Anki-Team der Runde ist nur der Rainer Ranftl, alleiniger Vertreter aus Wien.
Okay, ja auch gut. Habe nichts dagegen. Ja, ich wollte mich nur entschuldigen, weil ich meine Wettschulden noch immer nicht einlösen werde in dieser Woche. Das muss ich leider nochmal in eine Woche verschieben und ich werde es nächste Woche machen. Ich werde da die ausgehend von dem einen Derby dann jedes Jahrzehnt ein Derby nennen, ein Rapid-Highlight-Derby nennen. Das dann nächste Woche, weil ich muss jetzt leider schon weg.
Ja, und dann das mit... Das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, bezüglich Judentum und Rapid, das kommt dann nochmal in eine Sondersendung
nachgereicht. Würde sagen, das machen wir ein bisschen größer, das Thema. Ja. Nationalsozialismus, Judentum, Verfolgung, Austria und Rapid. Da werden wir was zusammenstellen und da werden wir mal ein Special aufnehmen. Es interessiert mich privat und euch da draußen dann sicher auch.
Gut, passt. Nur damit wir das eben auch noch festgehalten hätten für alle, die es da draußen interessiert.
Genau, und dein Gesang kommt ja dann auch noch irgendwann.
Richtig, mein Gesang kommt auch noch. Da bin ich schon mit meinem Gitarristen am Abchenken, ob wir das nicht eben als eigene neue Version dann auch machen.
Okay, cool.
Weil es nicht so einfach von so einer alten, der jetzt nicht der populäre Schlager ist, eine Karaoke-Version zu kriegen. Also daher, daran hat es eigentlich so bisher gescheitert und ansonsten müsste es mit KI bearbeiten. Das ist bis jetzt nicht so gut gelungen. Also dass die Erklärung dazu, wieso es dazu noch nichts gab, weil ohne irgendwelches Rohmaterial, ich kann leider nichts selbst spielen, sonst hätte ich mir da schon selbst irgendwie vielleicht auch geholfen.
Ja, okay. Es sei dir verziehen, aber wir freuen uns schon alle drauf.
Ich bin auch schon gespannt, wie und ob das gelingt.
Gut, dann wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Bleibt brav, bleibt uns treu. Wir hören uns nächsten Dienstag und ich bin im Übrigen der Meinung, dass die Punkteteilung abgeschafft gehört.
Ja, ist ein gutes Recht. Ich wünsche euch auch eine schöne Woche und darf und kann schon ankündigen, wir werden zumindest ein Special schon in der nächsten Woche aufnehmen, vielleicht sogar auch noch mehr.
Genau, so ist es. Macht es gut. Baba.